jetzt schon so.
Bahrain kann die Rüff die Millionen wieder klar machen, sonst keine, glaube ich. Nee. Doch, der Rabi.
Das ist diese Serie ist komplett an mir vorbeigegangen.
Die Rüff hat letztes Jahr eine Million gewonnen und die gewinnt auch dieses Jahr eine Million.
Aber welche Rennen haben dazugehört?
Dubai im Januar, 73 WM und Bahrain. Und der Rabi hat im Januar Dubai gewonnen, genau wie die Rüff. Und die beiden haben auch die 73 WM gewonnen.
Achso, 73 hat dazugehört. Ja.
Wenn beide jetzt Bahrain gewinnen, kriegt die Rüff dann wieder die Million in Folge. Weißt du, wie viele Millionen die schon gemacht hat? Letztes Jahr, dann Hawaii, sagt man, bringt immer eine Million.
Krass, ne? Ein Big Ding. Ich habe übrigens mal schon mal auf Aufnahme geklickt, ne?
Ah, okay.
Jetzt brauchen wir uns gar keine...
alles klar.
Wir haben nämlich über den Einstieg überlegt. Brauchen wir jetzt gar nicht machen.
Alles klar.
Wir sind direkt drin.
Okay, wir sind direkt drin.
Ich muss mal extrem aufpassen, dass ich nicht sage True Athlete Podcast, aber ich habe das ja jetzt geändert. Mit den Bewegungsarten.
Und wie
Bewegungsarten, heißt das? Bewegungsarten. Das ist eigentlich Bewegungsarten-Podcast. Aber ich habe es ja zusammengefasst, weil ich ja eigentlich jetzt auch diesen YouTube-Channel habe.
Der heißt Bewegungsarten.
Der heißt Bewegungsarten.
Okay.
Die Geschichte kennst du ja, ne? Das habe ich ja das mal gesehen. Das ist nee, schon den habe ich ja schon vor Ewigkeiten. Den habe ich schon seit...
Ja, das ist so gesagt, aber da war
keine Ahnung, vorbei. Ne? Und einfach, den habe ich ja nur ein bisschen wiederbelebt. Mir natürlich mit Kona Unchained, ne? Und persönlichen Vlog, den ich gehabt habe und so.
Ich will ja keine Erinnerung machen.
Und und damit das alles nicht so verschieden ist, habe ich das auch einfach als Bewegungsarten umgenannt. Ne?
Okay.
Aber ich bin auch so voll drin, deswegen bin ich auch so eingestiegen, weil ich will jetzt mal sagen, wenn ich anfange, herzlich willkommen zum True Athlete Podcast und das ist dann auf jeden Fall falsch.
Okay, weil es der Bewegungsarten-Podcast ist.
Aber es klingt doof. Bewegungsarten-Podcast klingt. Ja. Das habe ich nicht so bedacht. Das klingt nicht so gut wie.
True Athlete Podcast klingt schon cool.
Klingt schon wie cool.
Ja.
Naja, okay, müssen wir nochmal.
Müssen wir nochmal drüber nachdenken.
Gut, aber auf jeden Fall geht es heute so ein bisschen um Rückblicke. Nachbetrachtung, Rückblicke 2017. Das Triathlon-Jahr.
Ja.
Ja, wir haben gesagt, wir fangen so ein bisschen mit Hawaii an, ne? Das war das The Big Race.
The Big One.
Wo ich endlich mal so ein bisschen mitreden kann.
Und alles live vor Ort, den
man live vor
angeschaut
Ort.
Hast. Und schwer begeistert warst vom Hawaii und dem ganzen Feeling alles drumherum, oder? Hang loose.
Ja, ich sag mal, also, das zu erleben ist natürlich schon irgendwo cool. Das, ja. Aber man ist so ein bisschen hin und her gerissen zwischen geil, endlich bin ich hier. Und dann ist aber auf der einen Seite auch, auf der anderen Seite direkt auch so ein Mythbuster, weißt du? Du bist irgendwie so, kommst am Flughafen an und wirst abgeholt, zack ins Auto, stehst da erstmal im Stau und dann wird dir gesagt, ach übrigens, das ist hier Queen K, ne? Hier geht's lang.
Ja, stimmt.
Und da ist auch gerade so eine Baustelle und du denkst dir so, okay, das wäre jetzt hier wirklich irgend so eine dreckige Autobahn, die jetzt gerade so, keine Ahnung, A8, wo jetzt gerade gebaut wird. Und das ist es, wo du schon seit deiner Jugend mit aufwächst und so. Das ist der Queen K. Und so war es eigentlich mit allem so. Auch der Energy Lab.
Ja.
Also du läufst dort und du denkst dir so, ey, Wahnsinn, das ist es jetzt irgendwie hier ist so gar nichts, ne?
Den Hype werde ich auch nie verstehen. Das habe ich auch nicht verstanden, als ich da selber mal als Age Grouper gelaufen bin. Am Ende geht's klar, am Ende ist es 8 Kilometer weiter und es geht einen Berg hoch. Dass das anstrengender ist, ist klar. Aber dieser Mega-Hype.
Also gut, der Hype mag natürlich auch im Rennen stehen, weil es dann natürlich hart ist und so. Und vielleicht auch gerade deswegen, weil es halt irgendwie so eigentlich so ein Riesending ist und so. Und so der bekannteste, größte Triathlon, den wir so haben. Und dann denkst du halt so, ja, okay, das war's halt.
Ja, natürlich. Im Rennen sieht das alles immer anders aus. Und wenn man es auch im Fernsehen kennt und so, stimmt schon.
Aber an sich muss ich sagen, ich habe es mir fast schlimmer vorgestellt, also fast ein bisschen yogihafter. Also es ging eigentlich. Also eigentlich war das natürlich extrem überlaufen. Also es ist schon krass, ne? 15.000, die da zusätzlich zukommen. Also Kona ächzt dann natürlich schon.
Kona hat, glaube ich, 10.000 Einwohner noch.
3.000. Also normalerweise 3.000 und da kommen nochmal 10.000 zusätzlich zu. Und ja, das merkst du halt. Ja. Du merkst schon, du stehst dann da überall im Stau und so. Und
wenn du abends dann in diesem Hugos zum Beispiel, habe ich immer gern gesessen, wenn du da abends beim Sonnenuntergang hockst.
Direkt das Erste, was ich gemacht habe, Lava-Java. Da konnten wir uns natürlich direkt das Ding abholen, weil es natürlich mehr das Echte, weil das Echte hat ja geschlossen, das Original von damals. Ah. Das ist natürlich etwas, mit dem ich jetzt immer wieder konfrontiert wurde, dass die schon seit 10 Jahren dort sind, sagen, das ist alles schon so kommerziell und damals war es noch so und das alte Lava-Java, das war noch so richtig real und das Neue, das gefällt mir nicht mehr so, das ist so Kommerz. Aber gut, dafür habe ich jetzt Hawaii einfach zu spät entdeckt.
Ja, aber es ist trotzdem, insgesamt ist es schon cool, oder? Also als Triathlet, man
kann schon mal es ist schon irgendwo das Rennen mit dieser riesigen Tradition im Hintergrund, was irgendwo auch so diesen, es versprüht einfach den Geist. Und, ja, und ich muss auch sagen, auch ich, der jetzt eigentlich nur Kurzdistanz kennt und eigentlich davon auch hauptsächlich immer noch angefixt bin, auch ich konnte mich dem nicht so wirklich entziehen. Mhm. Und es hat einfach Spaß gemacht, da zu sein. Aber es ist verdammt hart. Ich habe entschieden, Hawaii ist einfach, also es wird niemand rennen. Keine Ahnung, aber ja, es ist, ich komme mit sowas überhaupt nicht klar.
Ja. Wer Hitze nicht kann, für den ist Hawaii.
Ach, das ist unglaublich.
Und der Sieger der Herren kann ja Hitze gut und das sieht man dann auch, ne? Und ja, das hat er dann gezeigt. Und wer halt auf
Hitze, was gerade gut, gut passt, ist halt, damit steigen wir direkt ein, ne? Warum immer so,
ja,
machen wir ein bisschen umgehauen.
Genau.
Patrick Lange, das ist ja für viele, also ich denke mal, da hat sich auch kein Geheimnis, wenn natürlich auch für viele Profis ist es natürlich krass, Patrick Lange zu sehen, was, wie er einschlägt in den letzten 2 Jahren.
Ja.
Dass er gewinnt, also es haben, glaube ich, auch mehrere gesagt, dass er dieses Jahr gewinnen kann, weil es ja auch schon letztes Jahr schon eigentlich fast so weit war. Aber es ist natürlich, man, also auch ich kenne ja Patrick eigentlich seit, ja, seitdem er Triathlon macht, also die letzten 15 Jahre. Und das ist, also es ist schon unglaublich, ne? Auf einmal
2015 gewinnt er, fast aufgehört mit Triathlon.
Ja.
Und jetzt Weltmeister.
Und jetzt Weltmeister und gewinnt so eigentlich das größte Rennen, was wir in unserem Sport haben. Ja. Unglaublich.
Mega für ihn. Mega.
Aber wie gesagt, auch, ich habe mich vor mit ihm unterhalten und da habe ich ihm auch so ein bisschen so vorgeheult, oh Gott, diese Hitze und ich muss mein ganzes Bett mit Handtüchern auslegen, damit ich hier nicht irgendwie so... Und er sagte halt so knallhart, oh, nee, er mag das.
Ja.
Und
hat man gemerkt.
Besonders hart sagt es ja Brad Sutton, der sagt es ja auf eine sehr uncharmante Art und Weise. Wie hat, ich muss ja mal überlegen, wie hat das denn zusammengeklamüsert? Er, genau, er hat gesagt... Er hat jeden einzelnen Meter hat er Sanders angefeuert,
ja,
weil es einfach diese Athleten braucht, die Zähne zeigen. Ja. Ansonsten sind es halt immer diese Läufer, die halt einfach Hitze vertragen, die gewinnen in Hawaii. Was irgendwo...
Harte Worte.
Also harte Worte. In der sportlichen Einschätzung bin ich leicht mit ihm. Ich denke, Patricks ganz großes Ding ist einfach diese Hitzeverträglichkeit.
Sicher, ja.
Weißt du, bei jedem Athleten geht es darum, oh Gott, wie kann ich, wie verliere ich... so wenig Leistung wie möglich.
Genau, genau.
Und Patrick stellt ja da seine Bestleistungen auf.
Ja,
man muss so sagen, okay, er hat seine beiden einmal hauptsächlich auch in Hitze gemacht, aber also er haut seine Marathon-Bestleistungen, ja, einfach in Hitze raus, ja, wo andere einfach...
Das ist genau, das ist sein großer Selling Point und das ist das Ding, was ihm natürlich halt die Rennen auch sichert. Aber das fand ich natürlich beim Sutton auch gut. Mit Sanders, den muss man mögen. Der steigt völlig angeschossen vom Rad und macht seinen Humpellaufstil.
So, aber das war schon fast ein bisschen,
ja, aber
also
das ist doch
unglaublich,
heroisch,
ne?
Das ist doch heroisch. Weil, ey, na, irgendwie, was ist denn, dann hüpft er da lang. Also ich fand das mega.
Also echt, als hätte er so ein Duell gegen John Wayne verloren und, ja, ist vom
Saloon. So sah es aus, ne? Und ja, die haben es halt übertrieben am Rad. Die haben es halt übertrieben. Also ich glaube, der
Sebi... Ja, der Rekord ist auch mehrmals gefallen, ne?
Genau. Und ich glaube, der Sebi, das wirft er sich selber so ein bisschen vor, ist einfach meine Vermutung, dass er halt, hätte er da vielleicht einen Ticken und doch ein bisschen rausgenommen und so und vielleicht wäre es dann besser geworden.
Meinst du?
Ich glaube nicht.
Also, was halt okay, besser geworden, aber gegen Patrick hätte er sowieso so nicht gewonnen. Patrick hat gerade mit seinem Übermarathon, den er hat, einfach die...
Das stimmt.
Also es wäre spannend gewesen, wenn Frodo halt einen richtig guten Tag gehabt hätte.
Das ist natürlich der Punkt. Weil der Rückstand war größer vom Patrick als im Vorjahr, meine ich.
Oder? Der war größer.
Ja.
Und ja, dann ist halt schon die spannende Frage, was für ein Marathon Frodo hätte raushauen können. Und ja, weil die halt, die vorne waren, die haben dann doch... ja, schon eher... Naja gut, ich werfe jetzt Sanders eine Laufschwäche vor. Ne?
Aber ja, ich sehe dir... Stopp mal. Das ist Laufschwäche. Über 70,3 am Ende den Lauf, da bin ich nicht sicher, ob das Sanders nicht schneller ist als Patrick. Oder gleich schnell.
Glaube ich nicht.
Eine Kategorie.
Nein.
Aber du hast doch in Wiesbaden gesehen, selbst damals. Da ist der Sanders eine 1,09 gelaufen. Und der haut immer so Dinger raus. Und der Patrick und du waren langsamer. Okay, es ist schon wieder ein bisschen her. Aber ich will damit sagen...
Aber nicht im gleichen Rennen, ne?
Natürlich im gleichen Rennen.
Gleichen Rennen?
Ja, klar. 2016.
Wie,
2016, ja. Letztes Jahr Wiesbaden.
Ja.
Ja.
Ist er schneller gelaufen?
Das wird gerade recherchiert, zeitnah.
Der angeschossene Typ.
Der ist, glaube ich, schneller gelaufen als ihr beide. Und von daher ist das halt krass. Also er hat ja keine Laufschwäche, um Gottes Willen.
Ja, aber ich habe mir da auch keine Mühe mehr gegeben.
Nee, natürlich. Er macht das schon bei einer 1,10, wenn er auf Toilette war. Das ist ganz klar. Aber so, hier haben wir die Results. Das geht ja hier im Podcast natürlich ratzfatz. Und jetzt werden wir sehen, ob sich der Gregor nicht irrt oder ob sich... Der Coach hier irrt. Also, der Lionel Sanders ist eine 1:09:21 gerannt. unser verehrter Gastgeber Gregor Buchholz eine 1:10:55. Du hast übrigens die zweitschnellste Laufzeit gehabt hinter einem Lionel Sanders. Und Patrick Lange eine 1:11:20. Also 2 Minuten ist er Lionel schneller gelaufen.
Letztes. Ja gut, ich saß mindestens 6 Minuten auf Klo.
Natürlich, du warst 6 Minuten Klo. Dass du die schnellste Laufzeit, das ist ja ganz klar. Aber was ich damit sagen will, ist,
ja, stimmt,
er ist eine Kanone hinten raus beim Laufen. Nur es hat nicht so hitzeverträglich. Da haben wir das alte Thema. Und vielleicht ist der Marathon auch ein Ticken lang. Jetzt sieht auch echt muskulös aus. Zu muskulös.
Ich aber so war er schon immer.
Ja, das stimmt.
Ist die Frage, ja, ob er denn...
Er sieht anders aus als alle anderen, ne, da vorne.
Das sowieso.
Ja.
Also auch von einfach, der Technik. Du musst einfach nur so ein Foto dir angucken, ja. Und allein wieder schon auf dem Rad sitzt. Das muss man halt auch sagen. Also vielleicht hat er... Okay, dann habe ich ihn halt zu sehr in der Laufschwäche aufgeredet.
Haben wir geklärt, dass er
keinen hat, oder? Aber du musst aber bedenken, wie viel Energie er ja vorher verschwendet. Mhm. Also mit seinem Radtritt und ja. So und seiner Technik. Man muss ja halt wirklich sagen, jeder, der sich's anguckt, der sagt, und er hat im Schwimmen keine Technik, er hat auf dem Rad keine Technik. Er muss halt diese beiden Disziplinen, und im Schwimmen hat er sich schon deutlich verbessert, er kommt einfach mit einem Segel aus dem Wasser, das muss er mit der Physis irgendwie ausgleichen.
Gebe ich
so,
dir recht.
Bam. Ja. Das sind schon mal, rechnen wir mal so 5 Stunden, die er einfach mal mit Brutalität gelöst hat.
Ja.
Und irgendwann muss es sich mal rechnen. So. Und das ist dann halt dann wahrscheinlich im Marathon. Wobei ich jetzt auch glaube, so schlecht war der jetzt auch nicht. Also klar, deutlich langer als Patrick, aber als verglichen zu den anderen.
Nee, er war auch immer noch deutlich unter 3 und so. Ja, aber sicherlich nicht so wie, also wenn er sich die Bilder ansieht, dann wird er nächstes Jahr anderes vorhaben. Und jetzt steckt den Kerl auch mal, wie Patrick und alle anderen, die da vorne, zumindest aus Deutschland mitspielen, Windkanal hier, Test da und alles. Und da ist der Lionel halt noch nicht. Warum auch immer. Warum auch immer er das nicht alles hat, aber lass das auch alles noch mal ein bisschen optimieren. Zumindest sollte er dann in der Lage sein, effizient da mitzufahren und vielleicht ein bisschen Körner einzusparen. Weil das ist ja einfach nur Gewalt.
Ja, aber ja, also er muss im Kopf unglaublich stark sein. Im Kopf
ist er ein Monster, glaube ich.
Unglaublich.
Ja, also ich glaube, im Kopf ist er, naja, vielleicht einer der, oder mit Sicherheit einer der stärksten. Aber gut. Geiles Ding, Hawaii, kann man nicht sagen. Und bei den Frauen...
Das Frauen ging halt, es ist halt so das Ding, ne, geht halt so komplett unter.
Ja.
Also, es ist so ein bisschen von der Berichterstattung und auch für mich, ich stehe ja, weißt du, ich stand ja als Unterstützer für Eva, meine Frau, auf dieser Kreuzung, wo beim Laufen war das so Kilometer 17.
Okay.
Diese große Kreuzung, wo im Prinzip letztendlich auch die Radfahrer von Queen K abbiegen und dann so in die letzten Runden reinfahren.
Ja.
Und eigentlich war ich fast den ganzen Tag dann auf dieser Kreuzung drauf, wo du halt, ey, da kriegst du sowieso nichts mit. Ey, du bist, da hab ich generell gefragt, was mache ich eigentlich? Ne? Eine Riesenkreuzung, da ist so eine Wasserstation gewesen. Ansonsten ist da wirklich gar nichts. Ja. Also das ist wirklich gar nichts. Und dann denkst du halt so, okay.
Ja,
da habe ich halt 2 Minuten meine Frau angefeuert, als ich die mal gesehen habe. Und das war es dann für mich.
Du hast alles im Videolog festgehalten.
Ja, eigentlich habe ich alles, was ich da machen konnte, reingefeuert. Den Rest habe ich gewartet. Deswegen... bekommst du nicht wirklich viel mit. Außer natürlich, dass dann Daniela wohl so dominiert hatte nicht. Nein. Da hat Lucy Charles ganz schön einen ausgefahren.
Super. Und das wird, glaube ich, für die Zukunft eine heiße Kiste. Weil sie hat gezeigt, dass sie auch Radfahren kann. Und sie hat gezeigt, dass sie sich auch nicht aufgibt nach dem Radfahren, auch wenn sie überholt wird. Sie kann auch laufen.
Ja, und weil das hatte ich mich, ich habe noch gesehen, als ich nicht zu diesem besagten Punkt, zu dieser Kreuzung gelaufen bin, da kamen mir die beiden eigentlich entgegen und ich bin noch so, ich saß vorher in so einer Bar und habe mir das Rennen angeguckt und da war eigentlich Lucy Charles noch ziemlich weit vorne.
Mhm.
Die hat noch, was hat sie,
so 5 Minuten.
Da hat vielleicht noch eine 3-4 Minuten Lücke gehabt.
Ja.
Und in der Zeit eigentlich, als ich zu dieser Kreuzung gelaufen bin, hat Daniela halt mit ihrer Gewaltaktion die Lücke zugefahren. Und da frage ich mich im Nachhinein, das hat sie ja danach schon so, auf jeden Fall sich so geäußert oder so verkauft, von wegen, sie ist da all in gegangen und so und es hätte auch genauso gut schief gehen können. Aber dadurch, dass sie dann natürlich auch in der Vergangenheit so überlegen war, denkt man sich so, naja, okay, da hat sie halt einmal ernst gemacht.
Es ist halt auch, ich meine, ich war noch nie in der Position, aber es ist natürlich leichter, wenn sie sich da erstmal lange bedeckt hält. Und wenn die, sagen wir mal, die sieht einen 5 Minuten Rückstand, der nach dem Schwimmen da war, oder nach dem, beim Schwimmen war es ein bisschen weniger, aber der ist dann 5 Minuten, und sie kann den mit verhältnismäßig wenig Kraftaufwand halten und der Rückstand wird nicht größer, dann ist das schon beruhigend für sie, würde ich sagen. Und dann hat sie ja wirklich, dann kam sie aus dem Nix, auf einmal war sie da.
Mhm.
Und vielleicht wollte sie auch das einfach mal nicht so von vorne machen. Weil letztes Jahr war sie so schnell vorne. Gut, dass die Lucy Charles dann ein bisschen schneller schwimmt und so, aber sie hätte auch schon früher die Lücke, glaube ich, zufahren können. Ganz klar.
Weiß man nicht. Also wie gesagt, laut ihrer Aussage ja nein, sie hat also eine Karte gesetzt das und stimmt. so. Aber man wirft, ja, was heißt wirft, oder man vermutet eigentlich, oder man unterstellt ihr immer ganz gerne so diese absolute Überlegenheit, weil sie ja nun auch jetzt zum dritten Mal hintereinander jetzt gewonnen hat.
Ja.
Das Triple, wie viel? Das hat doch nur... Du kennst ja jetzt Paula Nobby Fraser.
Ja, und,
ich bin zwar die ganze Zeit an dieser Hall of Fame da, die da aufgebaut ist, so ja, am Bier immer vorbeigelaufen, ja. Aber so genau habe ich nicht immer geguckt.
Ja, also, aber Natascha Wartmann hat, meine ich, 6-mal gewonnen. Paula Nobby Fraser hat auch 6-mal gewonnen.
Aber es ist ja auch so das Ding, so 3-mal hintereinander, das Triple direkt so hintereinander.
Ja, klar, aber wenn du 6-mal gewinnst, dann war bestimmt 3-mal auch was hintereinander dabei.
Ziemlich sicher.
Also die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich
ja,
auf jeden Fall mega. Und wir kommen sowieso noch heute nochmal zu Daniela Rüff.
Okay.
Ja.
Okay.
Okay.
War übrigens ganz witzig, wenn ich an der Hall of Fame, das sind ja diese Ständer, die halt, oder
Papier da auf
diese Papierdinger oder ja. Diese Stoffteile, wo halt jeder Sieger also bildlich dargestellt ist und dann beim Zielanlauf stehen die da halt so rum, ne? Mhm. Und entweder du bist halt gut zu sehen, so, also direkt, man kann das Bild von der Straße direkt aus sehen, so wie halt Frodo. Mhm. Oder, so wie Sebi, du bist auf der anderen Seite, also Sebi guckt quasi das Meer an und du siehst quasi, man sieht dich quasi gar nicht. Man müsste so komplett eigentlich nochmal auf die Brüstung klettern und rumklettern, damit man überhaupt Sebi sieht. Da muss ich so ein bisschen lachen. Ich dachte so, okay, na klar, Frodo war natürlich wieder zu sehen.
Ja,
so ein bisschen sinnbildlich für das Rennen, was er gehabt hat. Ich habe mich vorher im Rennen mit Nils Frommund unterhalten und er hat eigentlich genauso, also ist schon krass, also er hat mir gesagt, er hat im Gefühl, mit Frodo wird es diesmal nichts.
Interessant.
Und sein Favorit war Patrick Lange.
Wow.
Das ist,
gut, die waren zusammen in St. Moritz und da wird er einiges gesehen haben.
Und irgendwie meinte er, hat auch so das Gefühl und es hat sich auch auf jeden Fall so bestätigt und war auch interessant, so seine Stimme aus dem Rennen zu hören. Hat er gesagt, das ist ja zusammen mit denen auch gefahren, ist er selbst sehr gut gefahren, hat leider vorher Achillessehnenprobleme gehabt.
Das wusste keiner.
Ja, das ist halt so eine Sache, die sind halt so 6 Wochen vorher aufgetreten und
okay.
Das kennt man selbst als Profi. Du willst einerseits, denkst du halt so, aber du kannst es auch nicht alles so abblasen. Dafür ist die Vorbereitung vorbei einfach auch zu langfristig, als dass du sagen kannst, ich probiere es nicht.
Natürlich.
Aber meine Frau hat auch ab und zu mal als Osteopathin so nochmal versucht, ein bisschen Hand anzulegen und es war nicht ohne.
Okay.
Also,
schade.
Sie hat vor dem Rennen ernsthafte Bedenken geäußert, ob er finisht und letztendlich hat er sich, da muss man sagen, glücklicherweise auch gegen einen Finish dann entschieden.
Ja.
Also das muss man ja auch sagen, neben dem ganzen DNF-Hype, der natürlich auf der einen Seite irgendwo so ein Mythos ist, bla bla, aber manchmal auch...
Ja, du musst aber auch, ja, ich sehe es genauso, nur du musst auch bedenken, 0 Punkte für nächstes Jahr Hawaii.
Katastrophe, ja, absolut.
Und natürlich, Nils Frommold, für ihn ist kein Problem, aber sagen wir, es wirft ihn für dieses Jahr mit der Achillessehnenentzündung raus, für alle weiteren Rennen dieses Jahr. Naja, fragt man Andi Rehlert. Dann ist das gar nicht so leicht, in diese Maschinerie wieder reinzukommen.
Ja.
Und vielleicht für die Leute, die auch wegen der Quali da immer so denken, so hinten raus, Hawaii-Quali ist kein Problem. Ich habe mal geguckt, der 48. der Männer, 50 kommen mit, 48. der Männer, ein Japaner, kannte ich nicht. Ironman Malaysia, glaube ich, Platz 2. Ironman Taiwan, Platz 3 overall. Und 2,70,3 in Asien, 6 und 7. Ne? 2, 3, 6 und 7. Das waren seine Ergebnisse, um als Vorletzter in das Ranking nach Hawaii zu kommen. Also,
aber ganz ehrlich, so soll es ja auch so ein bisschen sein. Ne? Es sind irgendwo ja die 50 Besten. Es sollen ja irgendwo die 50 Besten der Welt sein.
Ganz klar.
Ne?
Und aber irgendwo, du musst auch als Guter, wie eben der Nils Frommel, du musst auch fit sein eine Zeit lang, weil mit einem Rennen, wenn du Frankfurt gewinnst, klar bist du dabei direkt. Aber einfach mal nur, ich bin nur einen Monat gesund oder kann nur 2 Monate Rennen machen, wird's eng. Auch für die Besten der Welt.
Ja, das ist echt hart. Also, es ist echt, weil du. Einerseits hast du immer wieder diesen Druck für die Quali und dann ist das Highlight da und du kannst einfach nicht performen.
Okay, völlig klar. Und das sind natürlich, wenn du dann hinten raus so Platz 15 Hawaii gibt halt auch noch ordentlich Punkte, ne? Und dann überlegst du, werde ich noch 12. 13.
Ne? Ja.
Habe ich schon Punkt fürs nächste Jahr und so weiter, aber gut.
Aber wie gesagt, er hat, was ich eigentlich erzählen wollte, er hat sich dann auf dem Rad, war er dann auch so lange in Schlagweite mit Sanders und auch Frodo. Und hat eigentlich schon gesagt, so spätestens ab Kilometer 70 hat man ganz deutlich auch auf dem Rad gesehen, dass etwas nicht stimmt.
Ja, das ist interessant.
Dass Frodo immer wieder auf dem Rad hin und her gewackelt ist und dass irgendwie, er meinte auf jeden Fall, man hat gemerkt, irgendwas ist heute nicht so hundertprozentig.
Okay.
Und war eigentlich mit seiner Position mega zufrieden. Hat sich gedacht, okay, er fährt jetzt hier, war eine große Gruppe, er fährt hier an Position 3 oder 4, direkt hinter Frodo. Gerade weil ja eigentlich alle im Feld auf Frodo gucken, was er macht. Und er wusste auch, wenn irgendetwas passiert, Frodo ist der, der gewinnen möchte, er wird reagieren und er ist direkt dahinter. Perfekte Position. Aber schon dort hat er gesehen, okay, es passiert was. Dann gab es auch immer wieder so Attacken, teilweise auch von Josh Amberger und so, wo Nils eigentlich dachte, okay, Frodo wird darauf reagieren und direkt zufahren, und das hat er nicht gemacht. Und es hat auch immer alles sehr verdächtig lange gedauert, wo er sich auch erstmal nicht sicher war, naja, ist das jetzt Taktik, aber naja, so gut sieht es nicht aus. Hat er dann im Nachhinein herausgestellt, waren wirklich Probleme.
War nicht sein Tag, ja.
Laut Frodo anscheinend vom diesen GPS-Sender, den sie irgendwie mit irgendwie sich rumtragen, der da irgendwie...
Ich glaube, das hat er vermutet oder hat er gehofft, dass es das ist, und hat dann irgendwann festgestellt, dass es das nicht ist. Also, Frodo hat eingesehen, dass es die Ursache nicht war. Und vielleicht da noch ganz interessant, dass sein Trainer Dan Lorang American Guy Dan Lorang. Nein, der Dan bei dem DTU Fortbildungstag erzählt hat, dass der Frodo ihn angerufen hat und sich entschuldigt hat für sein Auftreten in Hawaii oder für seine Performance in Hawaii.
Ja, stimmt, das meinst du, das war interessant.
Ne? Ist interessant, weil das viele, glaube ich, ihn nicht so einschätzen, und das hat auch seinen Trainer überrascht und auch alle anderen, und ja, cooles Zeichen. Auch, dass bis dato Mr. Unbesiegbar Schwächen zeigt, für den Sport, glaube ich, gut.
Das auf jeden Fall, ja.
Ja.
Aber ja, sowas kann halt, ja, das ist halt sowas, kann halt immer passieren, ne?
Ja, eben auch Frodo. Und bis dato, Frodo ist krank, Frodo wird trotzdem Österreich mit 20 Minuten
Vorsprung. Aber es ist interessant, wie viel es, wenn du es in den sozialen Medien durchforstest, wie viele es im Nachhinein besser wissen. So im Nachhinein sagen auch viele so, oh ja, also, er sah auch so dünn aus, ja, und so. Und so krass war es noch nie. Und
nee, das,
ja, das ist immer.
Ja. Er sah dünn aus und hat auch im Vorfeld gesagt, irgendwie, dass er in seinem halben Jahr Vegetarier ist und so. Und, also mit Sicherheit ist er daran schuld. Dass er hat es gesagt. Und er ist schuld, dass er eingegangen ist, weil er Vegetarier ist. Bis dann rauskam, dass Patrick Lange auch Vegetarier ist. Also Vegetarier kann es nicht sein. Also das ist kein Problem, weil damit kann man ja Hawaii gewinnen.
Was sagst du? Hat er zu wenig Rennen gemacht?
Nee, also ich habe eigentlich getippt, dass er mega fit ist, muss ich ehrlich sagen, weil ich glaube, dass er Probleme im Sommer hatte und in Österreich Glück hatte, dass da in Anführungszeichen nur 1B-Athleten am Start waren und er das Ding sicher und souverän gewinnen konnte. Aber ich habe ihm schon abgenommen, dass er gesagt hat, mit dieser Key-Fokussierung auf ein Rennen und das Riesending und sich da selber so ein bisschen Druck gemacht hat. Ich glaube schon, dass er dem standhält, und ich glaube, dass das kein Thema ist. Was ich aber gehört habe aus Insiderkreisen, war, dass er relativ kurz vorher eine sehr radikale Umstellung auf dem Rad vorgenommen hat und vorne deutlich tiefer gelegt wurde. Das habe ich aus Kreisen erfahren. Und
ich weiß, er ist in Kreisen unterwegs, er fand
Träumer. Ja, also viele Grüße an, die Person weiß, woher ich habe. aber ist ja interessant, wenn da was dran wäre.
Es kann natürlich mit zusammenhängen, ja. Ne? Also, gerade wenn du halt auf 180...
ich glaube, dass er voll in Form war. Und ich glaube, dass er nicht zu wenig Rennen gemacht hat. Ich glaube, der war fokussiert. Und Patrick hat auch fast gar keine Rennen gemacht.
Hier klingelt es jetzt auch ab und zu mal, weil Halloween ist.
Ja, aber hier gibt es nur Saures.
Und ab und zu ein paar kleine Kinder, aber wir haben nichts.
Ne, das essen wir selber. Nein,
um Gottes Willen.
Okay, Hawaii, check it.
Gut, Hawaii haben wir, abgecheckt. Generell, wir wollen ein bisschen nicht zurückblicken. Ich habe mir so ein bisschen was ausgedacht, ne? Also es gibt ja jetzt so hier coole Magazine, verteilen ja jetzt so Awards.
Oh ja.
Also machen wir das jetzt auch.
Ja.
Und ich habe mir drei ausgedacht.
Okay.
Und zwar erstens, die erste Kategorie ist mein Gänsehautmoment.
Mhm. Gänsehautmoment.
Okay. Was so alles Mögliche sein kann.
Jawohl.
So. Das zweite ist dann so, wer ist für dich persönlich dein Triathlet des Jahres und deine Triathletin des Jahres?
Ja.
Und, lass uns erstmal die drei Kategorien, weil hier ist so ein bisschen, wir müssen uns auf eins einigen. Das ist jetzt spontan, ne? Wir wissen beide jetzt nicht voneinander, wer was irgendwie wie im Kopf hat. Und letztendlich kann es aber nur einer werden.
Wir überzeugen den anderen.
Wir versuchen, den anderen zu bringen.
Okay.
Das ist die Frage, bringen wir die Sache mit dem Veto rein oder nicht? Bei nur drei Sachen?
Ja, lass uns erstmal mit dem Überzeugen versuchen.
Erstmal nur überzeugen, ne?
Ja, finde ich schon. Argumente müssen her.
Wenn wir mal nicht weiterkommen und der Podcast zwei Stunden schon ist, dann...
Geht es irgendwann mal, wenn wir Armdrücken.
Okay.
Also bis dahin
debattieren ist gut.
Wir.
Alles
und
klar.
Dann machen wir Armdrücken. Und das ist ja, Chris Froome hat es gerade gemacht, ne? Es ist ja im Moment im Austauschsport gegen Marcel Kittel. Beim Kriterium in Shanghai.
Gut, hat aber Marcel Kittel wohl gewonnen, oder?
Ja, ich glaube, er hat gespielt mit ihm. Und bei uns wäre es knapper. Aber hey, da sind wir Longos, den Kurzstrecklern überlegen, ganz klar. Aber versuchen wir es am Anfang mit Argumenten.
Okay, Argumenten. Und zum Schluss finden wir im Prinzip so eine Überschrift für das Wettkampfjahr 2017.
Alles klar.
Aber die können wir gemeinsam finden, können wir gemeinsam raussuchen. Da müssen wir jetzt nicht den anderen, da kann Demokratie am Start sein.
Okay.
Womit wollen wir anfangen?
Der Gänsehautmoment des Jahres?
Gänsehautmoment?
Oder Ladies First?
Machen wir Ladies First?
Okay.
Okay. Wobei, also Ladies ist ja eigentlich ziemlich klar, ne? Also das müsste eigentlich, wollen wir bei 1, 2, 3?
Ja, dann hauen wir uns zeitgleich raus.
Dann hauen wir es raus, okay.
Nur den Nachnamen.
Okay. 1, 2, 3. Duffy. Prüf.
Ach, Jemine.
Ich wusste, dass du natürlich als Longo natürlich auf Rüff gehst. Ja,
ist doch klar.
Wobei die natürlich nur... Was hat sie denn gewonnen? Okay, Hawaii.
Okay.
Oh, jetzt ziehen sie aber durch die Gegend.
Ja. Ich,
Duffy, ne? Pass auf.
Okay, dann legt mir der Duffy los.
Flora Duffy ist Doppelweltmeisterin.
Ah.
Die zweite, die es, glaube ich, überhaupt... Also die zweite Frau, die es, glaube ich, überhaupt geschafft hat.
Dieses Jahr Doppelweltmeisterin.
Ja, überhaupt den Weltmeistertitel zu verteidigen auf der Kurzstrecke.
Auf Kurzstrecke, ja. Mhm.
Und mit einer perfekten Serie. Sie hat jedes einzelne Rennen gewonnen. Mhm. Mit größten Abstand zu Platz 2, den es in der ITU-Geschichte oder in der WTS-Geschichte jemals gab.
Ja, weil der ganze Rest alle entweder Kinder gerade bekommen haben oder noch schwanger sind.
Ja, klar. Also sind trotzdem schon noch gute am Start, ne?
Ja, okay. Aber...
Wer hat denn gerade Kinder bekommen? Okay, jetzt haben wir Jürgensen. Mhm.
Gold und Silber bei Olympia, oder? Haben Kinder gerade.
Okay.
Wie viele war die Duffy bei Olympia? Vierte?
Achte. Oder? Achte? Oder? Ich glaube, achte.
Alle sieben davor haben nicht Kinder bekommen.
Aber Top 10 irgendwie.
Okay. Also nicht das Mega-Rennen für sie.
Aber zum Beispiel Olympia Vierte zum Beispiel auch. Distanziert in über 2 Minuten. Mhm. So. Ja, es ist schon so ein Ding.
Hatten super souverän.
Super, jedes einzelne Rennen gewonnen. Also perfekte Serie.
Okay.
Übrigens 2 Weltmeistertitel. Sie wurde jetzt gerade auf Maui... Glückwunsch an Laura Phillips, sie wurde Dritter, aber auch sie wurde deklassiert von einer Flora Duffy.
Die zum viertes Mal hintereinander
Xterra-Weltmeisterin, zum zweiten Mal hintereinander ITU-Weltmeisterin ist, geworden ist. Wie gesagt, perfekte Serie. Sie ist einfach die zurzeit ausgeglichenste Athletin. Mhm. Meiner Meinung nach da spekuliere ich jetzt einfach mal, auf allen Distanzen hinweg. Über alle Distanzen weg ist sie meiner Meinung nach die ausgeglichenste Athletin und dafür muss sie die Athletin des Jahres 2017 sein.
Gut, jetzt setze ich dagegen Daniela Rüff. Die im Januar, haben sich viele gewundert, naja, die ist in Dubai im Januar gestartet. Okay, da muss man wissen, das erste Rennen der Triple Crown Serie, ne, wo es 1 Million Jackpot am Ende gibt, den sie letztes Jahr gewonnen hatte und natürlich Hawaii und alle anderen Rennen, die sie gemacht hat. Naja, jedenfalls hat
sie... Das ist in der Argumente, sie hat ein Rennen im Januar gemacht. Stopp,
es geht ja los. Also, ne, da hat sie, und dann war sie verletzt und sie war lange verletzt. Und sie war nicht richtig fit. Dann hat sie rot gemacht, weil sie hat sie gesagt, Weltbestzeiten, sowas auf der neuen Strecke überhaupt nicht mehr möglich ist. Da wird es auf dieser Strecke, lege ich mich fest, nie wieder eine Weltbestzeit geben.
Weil also sie hat die Weltbestzeit nicht geschafft.
Bitte?
Sie hat die Weltbestzeit nicht geschafft.
Was auf aber es ist eine neue Strecke in Rot. Der Sieger der Männer war 22 Minuten langsamer. Es ist auf der Strecke nicht möglich, eine Weltbestzeit zu erstellen.
Ist also, wir fassen deine Argumente bisher zusammen. Ja. Mhm. Sie hat ein Rennen im Januar gemacht, sie war lange verletzt und sie hat die Weltbestzeit nicht geschafft.
Aber hat das Rennen in Rot locker gewonnen. Okay, was ist danach passiert? Sie ist wieder in Form gekommen, hat dann viel lang gesagt, die Holy Lawrence, 70-3, unschlagbar und so weiter. Dann hat sie nebenbei mit völlig dominantem Vorsprung die 70-3-WM gewonnen. Ne? Wo war die Flora Duffy da, die beste Athletin, die ausgeglichen ist? Da ist sie gar nicht angetreten, ne?
Ja gut, nee, die hat dann noch so direkt Saison gehabt.
Ja, ne? Natürlich, kein Problem.
Um halt den deutlich wichtigeren ITU-Titel zu gewinnen.
Okay, der Javi hat aber irgendwie geschafft, bei den Männern zu gewinnen. Naja, egal. Auf jeden Fall hat die völlig überlegen die 70-3-WM gewonnen. Und dann hat sie gesagt, ach so, jetzt fahren wir wieder nach Kona. Das ganze Jahr war zwar nicht so, also ich war halt viel verletzt, konnte nicht so viel Rennen machen und dann bin ich in Kona und habe mal wieder Hawaii gewonnen zum, glaube ich, 3. Mal in Folge, ich glaube 4. Mal insgesamt. Das heißt, sie ist dieses Jahr auch Doppelweltmeisterin geworden. Kurzstrecke, Langstrecke. Weißt du, bei den Männern gewinnen die Kurzstreckler die 70-3-WM. Platz zumindest, ja, 1 und Ben Kanut ist der 2. geworden. Ne? Ja, und Kiene 3. Nee, oder 4. Ich glaube, Kanut ist 2. geworden.
Kanut 2.
Ja, also die Kurzstreckler haben die 70-3-WM dominiert bei den Herren, bei den Frauen.
Bei den Frauen waren zum Glück keine da, ansonsten wäre es für Rüff. Wenn Flora Duffy da gewesen wäre,
ich glaube,
das wäre ganz schön schwierig geworden.
Mega. Ja, und danach ist sie einfach ganz locker Hawaii-Siegerin geworden. Und jetzt, da waren alle am Start. Okay, die Marinda Carfrey kriegt auch ein Kind gerade. Das ist so der einzige Punkt. Aber jetzt macht sie halt noch Bahrain und kassiert halt die Millionen zum zweiten Mal in Folge.
Ja, aber wir gehen ja nicht nur nach
der Polaris geht gehen wir
nicht. Guck mal, Flora Duffy geht jetzt sogar noch zum Island House Triathlon.
Ja.
Und Die wird gehen. Auch ihre Million dieses Jahr haben.
Um Gottes Willen.
Pretty locker.
Ja, die geht's
und, ja. Hat zum Beispiel auch geschafft, einfach ein WTS-Rennen in die Bahamas zu holen. Hat Rüfes geschafft, dass die Ironman-Weltmeisterschaft in die Schweiz kommt?
Nee, das hat sie nicht geschafft. Aber wenn man jetzt den Marktwert zum Beispiel, was in puncto Sponsoring oder Werbung ansieht, dann würde ich sagen, ist sie
ruhig deutschlandweit. Deutschlandweit vielleicht. Ich habe festgestellt, dass... Hast du das Interview gesehen mit Tim Don?
Welches
Interview? Tim Don mit hier Bob Babbitt vor Kona. Also
Breakfast with Bob?
Breakfast with Bob, genau.
Aber nicht mit Tim Don, habe ich es nicht gesehen.
Es war ja nochmal doppelt traurig zu sehen, weil ich habe es erst gesehen, nachdem er gestürzt, also okay, nachdem er da raus ist. Ja. Aber da wurde auch angesprochen, Chattanooga, da ist er ja Dritter geworden. Und generell, die Briten waren ja sehr gut, weil er ist Dritter geworden. Und genau, die Emma Pallon ist Zweite geworden, also zwei Medaillen. Ja. Er hat gesagt, es hat in Großbritannien niemand interessiert. Es hat niemand interessiert, weil da zählt nur Kurzstrecke. Da zählt nur Brownies. Okay. Also das ist halt auch so ein bisschen das ist so eine deutsche, nicht über den Tellerrand geschaue, so von wegen so, bam, die Rief ist so ein Monsterstern und so. Und natürlich ist die auch international ein großer Begriff, aber letztendlich so in vielen anderen Nationen ist es deutlich ausgeglichener, beziehungsweise ist Kurzstrecke deutlich präsenter und deswegen auch eine Flora Duffy deutlich präsenter.
Das stimmt, gebe ich dir recht. Nichtsdestotrotz, am Ende vom Tag ist die beste Langstrecken-, Mittel- und Langstrecken-Triathletin, da sind wir uns einig, und die beste, ganz klar, aktuelle Kurzstreckenathletin. Die beiden geht es hier zu vergleichen.
Und Cross-Athletin.
Das ist der Punkt, dass sie natürlich jetzt im Cross-Bereich auch noch gewonnen hat. Okay. Ich bin immer noch der Meinung, dass...
es ist immer so unfair, weißt du... Kona ist ja immer ein fucking Rennen. Es ist ein fucking Rennen und dann gewinnst du das und dann wirst du immer so automatisch immer Triathlet des Jahres und in der WTI. Lass mal unter den Tisch fallen. Und also aber gut. WTS ist das ganze Jahr, sie hat das ganze Jahr wirklich dominiert von Anfang bis Ende.
Das ist okay. Okay, du hast dir so in den letzten Monaten mein Kurzdistanzherz so ein bisschen aufgeweicht. Von daher. Ja, lasse ich mich überzeugen. Also auch gerade diese Zünglein an der Waage, dass sie einfach nochmal so jeden Xterra-Titel mitnimmt, den es so gibt, wenn sie einfach Lust drauf hat. Und es stimmt, wer das weiß, von März bis Oktober
in Form zu sein. Von März bis Oktober? Sie ist ja immer noch, sie wird startet immer noch.
Sie macht ja noch eins, wo sie wahrscheinlich auch sehr gut abschneiden wird, mit Sicherheit.
Ja,
wird sie auch. Okay, Athletin des Jahres, ich gebe mich geschlagen, Flora Duffy.
Flora Duffy?
Flora Duffy.
Krass, okay.
Meine Güte.
Warte, dann mache ich mal die Post fertig, dann schicke ich ihr
den
Pokal, den Award.
Die Rest von den Waffen, die eigentlich für die Kinder an Halloween waren. Naja.
Krass. Fast, ich wollte eigentlich die Männer wollte ich unbedingt durchbekommen.
Okay, aber da.
Okay. Männer oder Gänsehautmoment?
Naja.
Ich habe mir Gänsehautmoment noch gar nicht so mega krass überlegt. Ehrlich gesagt, das muss ich ganz spontan machen.
Ja, ist ja kein Problem. Dann kommen wir jetzt zu den Männern.
Okay.
Das ist aber eine schwierige Nummer.
Schwierige Nummer?
Finde ich schon.
Machen wir wieder bei drei oder machen wir hintereinander?
Nee, dann hauen wir es wieder bei drei raus.
Okay. 1, 2, 3. Nieschlag.
Sanders.
Ich wusste, du bist so berechenbar. Gut. Mir war so klar.
Ja, okay. Das ist ein Longer, sag mal klar.
Er nimmt natürlich Rüf und Sanders.
Das kommt, Rüf war eigentlich ein Selbstläufer. Aber, interessante Punkte.
Also, ich kann natürlich verstehen, dass du Sanders nimmst, weil du natürlich auch so ein bisschen Fan bist.
Ich bin Fan.
Also so ein bisschen guckst du ja da auch durch die rosa-rote Brille.
Ja. Schreibe ich auch gar nicht ab.
Deswegen muss ich natürlich sagen, Justus Nieschlag, okay, steht natürlich von den sportlichen Ergebnissen jetzt so rein von der Wertigkeit etwas hinterher. Hat aber eine mega Saison gehabt für seine Verhältnisse. Und also die für mich größte Leistung, die er geschafft hat eigentlich dieses Jahr, ist, dass er so sein Athletenprofil entdeckt. Er hat so dieses Jahr entdeckt und durchgezogen, was für ein Athlet, also was seine Stärken sind, und die hat er zum ersten Mal eigentlich konsequent umgesetzt. Also er ist halt einfach ein verdammt guter Schwimmer, ein sehr, sehr guter Radfahrer. Ja. Das hat er zum ersten Mal angedeutet halt bei der DM, als er die ja quasi alleine durchgezogen hat und alleine vor dem Feld weggefahren ist und dann zum Sieg gelaufen ist. Und eindrucksvoll gezeigt in der WTS, beim WTS-Rennen in Stockholm, wo er auch, also eigentlich mit die dominierende Kraft war in der Fluchtgruppe. Wie gesagt, Johnny Brownie ist nach dem Rennen zu ihm gegangen und hat sich wirklich bei ihm bedankt, so von wegen, danke, dass du die Gruppe so halt zum Laufen gebracht hast. Ja, ja, ist dort lange Zeit auf dem Podiumsplatz gelaufen und ja gut, hat sich noch auf den fünften Platz reinretten können, war bisher sein bestes Resultat.
Ja.
Klar, wenn man das jetzt vergleicht mit den Weltspitzenleistungen von vielen anderen Athleten, muss man sagen, okay, ein fünfter Platz ist noch nicht, ist noch kein Superstar. Aber das war so das erste Mal, dass man so sieht, okay, Justus ist im Prinzip, das ist sein Ding und er ist jetzt inzwischen bereit und in der Lage dazu, so seine Stärken in der Weltspitze mit durchzuziehen.
Ja.
Und das ist, finde ich hat mich mega gefreut, mega beeindruckend.
Ja.
Und wie gesagt, er hat auch so ein paar, er hat ja beim 73 auf Mallorca ein bisschen gezeigt, was er noch so im Vergleich er noch so drauf hat.
Okay, und da möchte ich auch gerne genau anknüpfen, wenn wir hier eine Kategorie hätten, Most Improved. Ne? Most im Basketball ist das ja der Most Improved Player. Da hätte ich 1:1 das unterschrieben. Und weil WDS alles wunderbar und super, aber was der in Mallorca bei der Challenge gemacht hat, das hat mich richtig beeindruckt. Wer es nicht mitkriegt hat, da waren gute Jungs am Start, Peter Hemmerich, Patrick Dirksmeier, viele gute Profis, nicht die Weltspitze, aber viele gute Profis. Thomas Steger, sind richtig gute Jungs. Der ist hinweggeschwommen, nicht unbedingt jetzt besonders, aber dann hat er die zerlegt am Fahrrad. Der hat die zerlegt, ist von vornherein und hat, ich glaube, 8 Minuten rausgefahren auf dem Bike, auf einem anspruchsvollen Kurs, 8 Minuten und hat irgendwie so 3 Wochen vorher so mehr oder weniger sein Zeitfahrrad bekommen. Das hat mich mega, mega beeindruckt, gebe ich dir auch recht. Und ist dann nicht mal die schnellste Zeit gelaufen, sondern 1:14, glaube ich, und hat dann mit 6 Minuten Vorsprung so gewonnen. Also das hat mich mega beeindruckt und ich glaube, in einem Jahr, wenn wir hier sitzen, werden wir so viel von dem gehört haben auf der Kurzstrecke und das wird auf jeden Fall the one to watch, zumindest aus deutscher Sicht. Gebe ich dir ganz klar recht. Jetzt sage ich aber, warum ganz klar Lionel Sanders der beste Athlet oder zumindest der Athlet des Jahres ist. Und zwar, wir würden hier gar nicht sitzen, wenn, zumindest nicht mit Lionel Sanders und Justus Nieschlag, wenn der Alistair Brownlee nicht seine Hüft-OP gehabt hätte. Weil am Anfang der Saison hat der Brownlee behauptet, oder hat er auserkoren, zur 73 WM fahren zu wollen und da mal zu zeigen allen, wie es geht. Und dann gab es die Rennen St. George und auch Challenge Gran Canaria, wo ich zum Beispiel auch war und so, die hat er nach Belieben dominiert. Und der Einzige, der sich gegen diese übermächtige Kurzstreckler-Macht auf der 73-Distanz gestellt hat, war Lionel Sanders. Und er hat ihm Paroli geboten, der hat nämlich zum Beispiel in in St. George ist er mit dem Kienle hinterher und der Kienle hat gesagt, ganze Verfolgungsarbeit hat Lionel gemacht und er konnte einfach nur irgendwie hinten dran bleiben. Und in Samorin, mit den 20 Metern Windschirmabstand sowieso, da ist der Alistair, der ist zwar als erster auf dem Run, aber da ist er dann geplatzt. Und der Lionel hat dann gegen Kienle gewonnen. Also das ist der Einzige, der sich gegen diese übermächtigen Kurzdistanzler auf der Mittelstrecke, so muss man sagen, sieht man auch im Justus, dagegen gestemmt hat. Unabhängig davon, dass er die Weltjahresbestleistung im Ironman aufgestellt hat, unabhängig davon, dass er einen mega geilen
Kampf... Das war Tim Don.
Also Tim Don hat sie dann gebrochen wieder, ja.
Ja.
Stimmt. Und er hat einen mega geilen Kampf auf Hawaii gezeigt und, ne? Also,
ja, das stimmt. Sein Kampf, also der Kampf war schon inspirierend.
Ja, der war inspirierend und er hat ja auch große Erfolge erzielt. Und er hat so als Einziger sich wirklich dagegen gestemmt. Und deshalb, auch allein von seiner Mentalität, ihn stachelt es an, dass der Alistair da alle aufmischen will. Und er lässt sich davon nicht einschüchtern, sondern er nimmt das als Motivation, weiterzuarbeiten und mehr zu machen. Und wir sehen ja alle seine Techniken und es tut manchmal weh. Zumindest man sieht, wie der Patrick läuft und wie er läuft und wie er schwimmt und der Josh Amberger schwimmt und so weiter. Und er ist da so mittendrin und kämpft mit Herz und Blut und allem, was er hat.
Aber kämpft ja nicht jeder mit Herz und Blut?
Ja, natürlich.
Also unterstellt ja, als würden die anderen nicht mit Herz natürlich und Blut kämpfen. Nicht,
aber es ist ja auch ein bisschen schwieriger.
Er schreit halt am lautesten.
Ja, nein, er schreit nicht am lautesten, ihm hören die meisten zu.
Aber es ist ja natürlich auch so ein bisschen, viele hören ihn ja auch zu, weil er irgendwo auch so seine extravagante Geschichte hat, seine Drohgeschichte.
Ja.
Muss man denn wirklich etwa auch so einen Background haben, weil davon, man muss ja sagen, davon profitiert er
schon. Ja, aber davor haben vor 2 Jahren alle geschrien, jetzt schreien alle, weil er eben wirklich da vorne hingehört. Und weil er eben nicht sagt, die Kurzdistanzler sind alle so schnell und so weiter, ich mach da, sondern haut voll rein und macht mit. Und Windschatten und alles. Naja, gut, okay. Über sein Aussteigen oder nicht antreten bei der 73 WM kann man so ein bisschen
diskutieren.
Aber hey, also Performance von vorne bis hinten in dem Jahr, ne? Nix gegen Justus, der wirklich, aber das ist eher noch einer für die aktuell Most Improved Geschichte. Oder wie heißt es bei der Selfish Swim Night?
Nachwuchsathlet des Jahres. Sowas, ne?
Ja. Also, tut mir leid.
Ja, wir machen ja erst ein bisschen so meine Athleten, ja.
Ja. Also, das ist einfach noch nicht. Dafür war es jetzt vom Justus die Leistungsverbesserung und du hast auch mehr Insights und
so. Aber,
ein fünfter Platz kann er nicht mithalten und ein Sieg bei der Challenge Pagera.
Ja.
Ganz ehrlich, Gregor.
Aber ein Award ist ja auch immer noch ein Zeichen, ne?
Ein Award
ist ein Zeichen. Man macht es ja immer so ein bisschen nicht nur zum einen natürlich, um zu ehren, zum anderen aber auch irgendwo, um so ein bisschen so Zeichen und Unterstützung zu geben. Und man muss ja sagen, dass so gerade deutsche Kurzstrecke sehr gebeutelt ist.
Ne?
Und dass gerade Justus sich ja irgendwo so ein bisschen dagegen aufstemmt und viel aus eigener Hand macht. Also er trainiert auch beim Dan Lorang. Dan Lorang.
Ja.
Und sehr viel in die eigene Hand genommen hat. Und man sieht ja, was für eine Karriere er ihm auch auf 73 oder auf längere Sachen erwarten könnte.
Ja.
Aber sich halt dann auch da wirklich durchbeißt. Und über alle Hindernisse und über alle Schwierigkeiten hinweg, dann doch sich wirklich krass entwickelt. Und deswegen sage ich so, weißt du, wenn man ihm so den Titel geben würde, den verdammt wichtigen Bewegungsarten Award, das ist ein Zeichen. Das ist etwas Unterstützung. Weißt du, Lionel Sanders, der wird noch so viel bekommen. Der wird natürlich hier keine Ahnung, Triathlet des Jahres in Kanada werden und so. Und
gut, auf die nächsten 10 Jahre und die letzten 5. Aber okay, Cody Beals sei das verziehen. Aber ich weiß, was du sagen willst. Aber, und wir würden sozusagen, könnten dann ja sagen, wir hätten einen Justus mit groß gemacht, ne, wenn wir ihm jetzt den Award geben.
Absolut. Mhm. Und alle anderen haben es nicht gewusst.
Ja, es ist sicherlich, wenn du jetzt im Triathlon Deutschland rumfragst, wer die Performance des Jahres gemacht hat, dann erwarten jetzt alle Patrick Lange, Lionel Sanders.
Patrick Lange ist so ein Ding, ne? Also, der wird natürlich auch in der öffentlichen Meinung überall gewinnen. Aber ich finde die Leistung, die er dieses Jahr gebracht hat, jetzt nicht so groß anders wie letztes Jahr. Also, das heißt, so most improved wäre das für mich nicht. Also klar, er ist Erster geworden und damals ist er Dritter geworden. Aber eigentlich so von der Leistung, die er gebracht hat, war es eigentlich fast ziemlich identisch. Die Konstellation war einfach anders. Bestimmt. Und ja gut, damals Dritter geworden, jetzt Erster geworden. Das ist doch alles so in einem Handling. Das ist, es ist natürlich irgendwo ein bisschen bei uns eine emotionale Geschichte, ne? Du bist einfach Sanders-Fan.
Ja, und man muss einfach sagen, also ich verstehe all deine Punkte und ich verstehe, dass das ein junger Nachwuchsathlet ist, der sich toll verbessert und ein tolles Jahr hinter sich hat und noch ganz viel erreichen wird. Aber jetzt schon die höchste Krone, die es im Bewegungsarten-Podcast gibt, zu verleihen.
Das ist auch ein Argument, ja.
Das ist zu früh. Da muss man auch ehrlich sein.
Ja, okay, ich gebe dir Sanders.
Leider.
Aber nur, weil er so viel Swift fährt.
This one is for you. Na, dazu kommen wir noch ein anderes Mal.
So. Also. Flora Duffy, Lionel Sanders. Jetzt muss ich wirklich überlegen. Gänsehaut-Moment.
Während du noch überlegst, das ist ja blöd, wenn man den zeitgleich reinhaut. Vielleicht fange ich mit meinem
an. Fang du mal an, ja.
Und Gänsehaut-Moment heißt ja auch so ein bisschen wie Überraschungsmoment.
Genau.
Und ein Überraschungsmoment muss ja nicht immer ein positiver Moment sein.
Ui, jetzt bin ich mal gespannt.
Und für mich wirklich das Überraschendste, was ich dieses Jahr erlebt habe, war, während ich am Fernsehen sitze und Hawaii verfolge und auf einmal blenden Frodo ein, wie er geht. Und das war wirklich so, ich weiß, das klingt zurück, aber ich dachte so, und ich sage so, Frodo geht. Und es war bis dato, ich wusste das nicht von, was du unterwegs, ne? Ich wusste nicht, was der Nils vorher schon gesagt hat und so weiter. Ne? Also es sind schon so ein paar Sachen. Und für mich war Frodo, ich habe allen jetzt erzählt, die es hören wollten oder auch nicht, der Top-Favorit von Hawaii, mein persönlicher. Und dann ist er auf so einmal, er ist ja super vom Rad gekommen, eine super Ausgangsposition, viel mehr Vorsprung auf alle anderen, also auf die schnellen Läufer wie jetzt in Patrick oder so. Und der Rückstand nach vorne, also es sah super aus nach dem Rad, ne? Muss man auch mal sagen. Super sah es aus für ihn. Besser als im Vorjahr. Und dann kommt er super dünn und noch dünner vielleicht und austrainierter, zumindest auf allen Bildern und so weiter, auf die Laufstrecke. Und so nach 3 Kilometern oder was auch immer das war, Frodo geht. Und das war für mich so. Der Unbesiegbare ist angeschossen. Und das war für mich der Gänsehautmoment des Jahres. Es war kein positiver, aber das war so richtig das Überraschendste, was dieses Jahr passiert ist.
Ja, aber ich fand, so überraschend war er nicht, finde ich. Weil,
bei Kilometer 3?
Weil, na okay, ich klinge jetzt ganz schön arrogant von mir, ne? So überraschend war der nicht.
Hast du wieder in deine Kristallkugel morgens geguckt? Die Buchholzschüssel.
Meine Kristallmüsli-Schüssel. Und als ich auch gegessen habe, habe ich gesehen, oh, das wird schwierig. Und, aber wenn man jetzt mal in Frodos Geschichte zurückguckt, dann sieht man, Frodo ist so ein Typ, so ganz oder gar nichts. Das zieht sich eigentlich durch seine Karriere so komplett durch. Also entweder wird er halt Olympiasieger, mhm, oder so diese andere Geschichte ist halt, ich erinnere mich sehr gut, Budapest 2010, war das Grand Final damals, mhm, und Frodo ist mit der Startnummer 1 ins Rennen gegangen. Mhm. Das war das letzte Rennen. Er hätte Weltmeister werden können. Mhm. Er hätte, glaube Platz 40 oder so werden müssen, also richtig schlecht. Also der, ne, mhm, 40. werden können, dann wäre er noch Dritter geworden. Hätte eine Medaille geholt.
Okay.
Ich kann mich noch gut erinnern, es war kein Frodo-Wetter, es war Regen, generell schreckliches Rennen, ne? Also okay, an sich natürlich coole Stadt und so, aber technischer Kurs, wo natürlich unverdeckte Eisenbahnschienen parallel zur Straße waren, zwischendurch natürlich Sturze, ein Krankenwagen, der mitten auf der Straße stand und rundenlang gebraucht hat, um die Leute zu verarzten.
Okay.
Egal, war auch noch ein großes Feld, also großes Feld ist abgestiegen, Laufentscheidung.
Ja.
Aus der Laufentscheidung hätte er 40. werden müssen für den dritten Platz. Hm. Um Erster zu werden natürlich schon. Da hätte er schon richtig gut Rennen haben müssen. Auf jeden Fall irgendwie so Top 5 oder okay, so. Was wird er? Er wird irgendwie so, keine Ahnung, 48. oder so. Oder halt, also wirklich, es war wirklich so, dass eigentlich er ist noch vorne mit abgestiegen und jeder Deutsche, wir waren ja irgendwie so 6 Stück, ist noch an ihm vorbeigelaufen, hat ihn noch angefeuert. Hat alles nichts geholfen. Frodo wird 48, oder jedenfalls jenseits von Gut und Böse, keine Medaille mehr, wird irgendwie Vierter oder so. Und wo ich mir denke, das ist Frodo. Weißt du, entweder es wird, also es ist fast voraussehbar, entweder das ganz Große, mhm, und er ist der Allergrößte. Und wenn, nein, dann wird er nicht noch Dritter, weil Dritter an diesem Tag ist Steffen Justus geworden. Das hat gebracht, dass er Zweiter insgesamt wurde. Steffen Justus ist der beste Athlet, den wir jeweils auf der WTS hatten. Der zweite Platz von Steffen Justus ist das beste Gesamtergebnis, okay, was Deutschland je hatte. Keine Sau weiß das.
Nee, das
weiß, es weiß wirklich niemand, ja, weil alle haben nur dieses Bild vor Augen, wie Frodo gezeichnet und vor Schmerzen sich krümmend in das Ziel geht, zusammensackt und die ganze gesamte Deutsche, wir alle um ihn herum stehen und sagen und auf die Schulter klopfen und so. Frodo ist auch einfach der Typ für die großen Geschichten.
Ganz klar.
Er ist es einfach.
Ganz
klar. Und als ich ihn halt, also für mich war klar, entweder er gewinnt und macht das Triple.
Ja.
Und als ich ihn dann aber gesehen habe, wie er da läuft und auf dem Boden liegt, habe ich gedacht,
ja,
okay,
dann war's gesagt, aus.
Das ist Frodo. Und natürlich okay, irgendwie so, einerseits hast du schon recht, Gänsehaut-Moment, aber so die Überraschung, weil ich mir schon dachte, okay, entweder so oder so, es kann nur so oder so kommen.
Ja.
Frodo wird jetzt, er wird nicht ins Ziel kommen und sagen, ja, das Rennen war so semi und ich bin jetzt Sechster oder Achter geworden, ja, oder so. Ja,
gebe ich dir recht.
Wird nicht kommen?
Gebe ich dir recht. Nur in dem Moment, wo er in der Top-Position vom Rad aussteigt und wir sind nicht bei Kilometer 18 oder so, sondern wir sind bei Kilometer 2 oder 3 und es auf einmal durch Frodo geht. Das sage ich nur, war halt so, ich sag, einfach, ne, das war einfach so ein Gefühlswechsel. Also, weil es halt überraschend kam. Und das, ich bin komplett bei dir und wir, das und er wird jetzt geliebt und dass er ins Ziel gekommen ist und...
Nee, alles gut, weil alles ich einfach okay, so sagen würde, ja, bei mir ist das irgendwie so auch schon im Kopf so verankert, Frodo okay, entweder Top oder Flop,
ja,
auf jeden Fall ist er für die große Geschichte verantwortlich, also man ist schon so ein bisschen darauf vorbereitet, entweder okay, es wird die große Geschichte, er ist der große Sieger,
ja,
oder es wird auf der anderen Seite die große Geschichte und er macht halt irgendwie eine andere große sportliche Geschichte draus.
Hat er ja auch gemacht.
Aber... Ich glaube, die größte Überraschung für mich, oder ich saß auf jeden Fall noch etwas aufgeregter vom Fernseher,
also dein war Gänsehaut- in Leeds. Jetzt. Kommt jetzt.
Mein Gänsehaut-Moment okay, kommt jetzt, ja. Ich denke, ich habe mich entschieden, obwohl es gibt viele.
Ja.
Also als erstes habe ich gedacht, war ich bei der WTS in Jersey, das ist jetzt aber nicht mehr ein Gänsehaut-Moment, ich hatte ihn trotzdem, aber eigentlich so das Comeback von Nicolas Bierig.
Ah ja,
die vor, na, da bei dem Rennen war es vor 3 oder 4 Monaten Mutter geworden, mhm, ist. Und der zweite
ja,
wird.
Ja,
brutal. Also wirklich vor Weltklasse.
Schön, dass du das nochmal sagst. Ja, das haben viele also, wahrscheinlich gar nicht so mitgekriegt.
Boah. Und also wirklich da habe ich wirklich gedacht, ja, was ist eigentlich möglich?
Ja.
Unglaublich. ist jetzt aber nicht mein Gänsehautmoment, weil ich mir so denke, so, naja, wenn du das jetzt irgendwie so, also ist wunderschön, wenn sie es schafft und so und super beeindruckend, aber muss jetzt auch nicht der Standard sein. Nee. Also es muss jetzt nicht jede Athletin 4 Monate, nee, nachdem sie ihr Kind geboren hat, neben einem Weltklassefeld stehen und dort einfach mal Zweite werden oder so. Oder auf jeden Fall aufs Podium kommen.
Man hat keinen Zeitdruck eigentlich, ne? Man kann auch einfach ein bisschen.
Man kann auch einfach mal ein bisschen chillen. Ja.
Aber gut.
Okay. Auf jeden Fall, also da habe ich erst gedacht, so, weil mich, also so an sich saß ich davor und da saß ich echt mit offenem Mund davor und habe gedacht, so, das gibt's einfach nicht.
Sattenschule. Da gibt's Sachen, die sonst.
Da gibt's einiges. Aber mein Gänsehautmoment ist Leeds, das Rennen. Du hast es ja angesprochen, Alistair Brownlee eine Woche vorher noch in Samorin ausgestiegen, hat sich komplett verbraten. Ja. Und dann kommt das Rennen in Leeds. Ja. Leeds, die Heimat der beiden Brownlee-Brüder, wenn sie dort verlieren, das ist eigentlich fast noch schlimmer, als wenn Frodo in Hawaii verliert.
Ja.
Und die beiden sind am Start und die sagen ja schon vorher, was ihr Programm ist. Die wollen natürlich auf dem Rad und wollen wegfahren. So, das Feld weiß es und das Feld fährt um Biegen und Brechen. Ich habe sie angeguckt. Es war mega intensiv. Mhm. Beide sind vorne. Sie sind erst so 4, 2 Franzosen mit dabei. Rotieren. Hinten fahren die aber auf Biegen und Brechen hinterher. Und die, du hast richtig gesehen, die anderen Athleten haben sich gesagt so, wir lassen uns heute einfach nicht, wir lassen uns nicht vorführen. Das machen wir nicht. Wir fahren hinterher, was geht. Mhm. Und es ist also, die Strecke ist halt so, es geht die ersten 15, 20 Kilometer so ein bisschen durchs Land. Auch relativ einfach noch vom technischen Anspruch. Ja. Und dann geht's nach Leeds rein. So die letzten, die zweite Hälfte, die zweiten 20 Kilometer sind in Leeds super technisch. Sehr viele Kurven, sehr viele Turns. Und,
war es nass
an dem Tag? Nee, es war relativ trocken. Also ab und zu war es noch nass, aber es war okay eigentlich. Okay. Und erst sah es so aus, als würden wirklich die zu viert wegkommen, beide Brownies und die Franzosen. Dann werden sie aber eigentlich wieder eingeholt. Mhm. Also die Gruppe hat noch 3 Sekunden. Okay, also es geht kurz vor Leeds. Ja. Sie haben 3 Sekunden. Beide Franzosen sind entweder schon abgefallen oder haben gejobbt. Alle haben gesagt, das war's. Mhm. Johnny hat dann nach dem Rennen gesagt so, okay, let's call it a day, das war's. Alice hat gesagt so, nein, verdammt, wir fahren nochmal. Mhm. Und sie haben nochmal angetreten, sind in Leeds reingefahren und sind nochmal auf 1 Minute weggefahren.
Unglaublich.
Mhm. Also wirklich unglaublich. Das war so, die Gruppe war fast so weit weg voneinander, wie wir uns auseinandersitzen. Mhm. Und diesen Move nochmal zu machen, also diese mentale Stärke zu haben, zu sagen so, nee, das war's nicht, wir probieren es, wir sind zwar jetzt gerade 20 Kilometer, alles was geht, und wir haben zu zweit unsere Kraft verbraten, wir probieren es jetzt einfach nochmal.
Ja.
Das war auch so ein Moment, wo ich dachte, ey, das machen sie jetzt nicht im Ernst.
Okay, so. Ist ein geiler Punkt.
Und auch Johnny hat gesagt, ohne Alistair, er hätte es einfach nicht gemacht. Mhm. Und er hat gesagt, zum Glück mache ich einfach das, was sein Bruder sagt. Mhm. Weil der Bruder hat gesagt, wir fahren. Und es war nicht, dass Johnny gedacht hat, so, er hat einfach nur noch funktioniert. Er hat sich keine Gedanken mehr gemacht, so, also hätte er gesagt, so, wir laufen einfach nicht mehr. Also wir steigen einfach ab und dann fallen wir halt einfach um.
Ja.
Aber so hat er einfach nur noch funktioniert.
Mhm.
Und Alistair war aber irgendwie auch derjenige, der diesen Impuls gegeben hat, wo ich sagen muss, der war, also es war von der Leistung Weltklasse, aber auch wie du es vom Kopf her bekommst.
Ja.
Ne?
Ja.
Unglaublich. Also das war mein Gänsehautmoment.
Und sie haben auch gewonnen. Alistair hat das Rennen sogar gewonnen.
Alistair hat das Rennen gewonnen.
Eine Woche Johnny nach Samorin, ist, wo er ausgestiegen ist.
Richtig, ja. Richtig. Alistair hat gewonnen, Johnny ist weiter geworden. Mhm. Ja, alles richtig gemacht. Und die anderen Athleten wurden halt echt nochmal vorgeführt. Und das war für mich echt krass zu sehen, weil man hat am Anfang das angesehen, sie haben, das Feld ist gefahren, sie haben sich gesagt, so, diesmal nicht. Wir holen die Fahne einfach und wir holen die ein. Und eigentlich haben sie es geschafft. Aber in dem Moment war Alistair einfach nochmal einen Tick krasser. Er war einfach nochmal einen Ticken krasser und hat es dadurch rumgerissen. Durch nochmal Eier, durch richtig fette Eier. Man muss es einfach so sagen.
Juni war es.
Juni,
das war das Rennen, ja. Also, brauchst mich gar nicht überzeugen. Ist jetzt schön, dass du es wieder hervorgerufen hast, weil mega. Weil das ist wirklich diese mentale Stärke. Und es hätte ja auch einfach, wie gesagt, es hätte ja das komplette Triathlon-Jahr von Alistair Brownlee werden können, wenn diese Hüft-OP nicht gewesen
wäre. Ja.
Also, viele haben auch gesagt zu mir, ich bin ja bei seinem ersten Mitteldistanzrennen, war ich selber am Start. Und viele gesagt, der Brownlee, der wird auch nicht so viel schneller fahren als du, weil Kurzdistanz und so, und der kann schon nicht so. Der hat uns alle lang gemacht, ne, und Strich und Faden am Bike, den Rest sowieso, aber das war unfassbar und das ist ein richtig schwieriger Kurs. Und der ist alles in Aero hochgefahren, wo er mir entgegenkam und ich gedacht habe, okay, ich fahre hier im Wiegetritt, und der ist da im Aero hochgeballert und es war so beeindruckend zu sehen. Und ich habe so großen Respekt, und wenn er im nächsten Jahr gesund ist, also Hut ab und viel Erfolg für Lionel Sanders, da versuchen wollen, gegenzuhalten. Also Alistair Brownlee, mega. Also mich überzeugt der Kerl komplett.
Also Gänsehautmoment.
Ja,
Die Attacke in Leeds.
Die Attacke in Leeds ist ein schöner Punkt. Und Props an die Kurzstreckler, weil du hast schon recht, das wird in Deutschland aktuell, bekommt es nicht genügend Aufmerksamkeit und nicht die Aufmerksamkeit, die es verdient hätte.
Ist halt auch schwer, wenn halt, ja, ohne, es gibt halt relativ wenig Protagonisten dafür.
Aber im nächsten Jahr haben wir...
Im nächsten Jahr wird alles anders.
Justus.
Da haben wir alles anders. Aber erst finden wir für dieses Jahr, das war so der vierte Punkt, eine Überschrift.
Ja.
Die aber ja im Prinzip eher zusammen entwickeln können.
Okay. Soll ich mal einen Vorschlag?
Mach mal einen Vorschlag.
Ich schmeiße mal ins Rennen. Also meine Überschrift wäre: Kurzstreckler schrecken die Langdistanz-Triathlon-Szene auf.
Echt?
Mhm. Weil Olympia ist vorbei, 2016, Olympia und so weiter, ersten Rennen 2017. Und Alistair Brownie sagt, er fängt jetzt auf einmal an, Mitteldistanz zu machen. Auf einmal, ne? Jedes Rennen, überall sind die Kurzstreckler vorne. Also ne, wir sehen sie 73-Wehrmann, Alistair Brownie und so weiter. Also die kommen einfach auf die Kurzstrecke, auf die Mittelstrecke. Und naja, das hast du auch im Justus jetzt gesehen, sie sind einfach deutlich stärker. Und das haben wir schon mal in einem ganz frühen Podcast gesagt. Und es ist einfach so.
Aber ich finde das gar nicht so, also für mich ist es jetzt gar nicht so die krasse Erkenntnis, weil, oder was heißt, ja, was heißt Erkenntnis? Oder ich bin, würde jetzt gar nicht so sagen, so Bam Bam versus, weil diese Entwicklung gibt es ja eigentlich schon relativ lange. Also, ob du jetzt guckst, Tim Don, Nils Frommholten, ja, Jan Frodian, die kommen ja alle irgendwie von, das ist halt irgendwie so ein, letztendlich 2017 ist ja so ein typisches nacholympisches Jahr, ja, wo vieles nochmal neu aufgewühlt wird.
Das stimmt.
Dadurch, dass natürlich Olympia vorbei ist und nochmal viele nochmal wechseln, passiert auch viel auf der Langstrecke.
Ja.
Das ist das eine. Also irgendwo passiert viel, es wird nochmal viel neu geordnet. Auf der anderen Seite muss man sagen, vielleicht auch gerade, wenn man mehr auf die Kurzstrecke guckt, es ist auch noch alles relativ unbedeutend. Also wenn man mal so guckt, die Titel, die jetzt so gewonnen werden und so,
ja,
auf der Langstrecke vielleicht jetzt nicht so unbedingt. Aber so gerade auf der Kurzstrecke sind die direkt nach Olympia vielleicht so die unbedeutendsten irgendwo. Ne? Und die, ja, Wichtigkeit steigt eigentlich an, je näher es, ja, Richtung 2020 geht.
Aber viele haben wirklich, ich meine, du erwartest ja nicht, die machen ihr erstes Rennen auf der Mitteldistanz. Das erste Mal Zeitverrat, das erste Mal Windschattenabstand, das erste Mal längere Distanz. Wo gibt es das denn in einem Sport, dass jemand von heute auf morgen die Distanz wechselt und da gerade dominiert? Das mag sein, mir fällt da jetzt vom 10 Kilometer, ne, vom 10 Kilometer Straßenlauf auf den Marathon sind schon solche Sachen,
ja,
aber das ist doch schon krass. Ne? Also du machst einfach mal einen komplett neuen, in Anführungszeichen, Sport und dominierst gerade. Und das ist schon beeindruckend. Also mich hat das, vielleicht war mir das nie so bewusst, und alle anderen, die du aufgezählt hast, eben, die entwickeln sich zu starken Mittelstrecklern und Langstrecklern und so weiter. Aber aktuell ist es ja so, mehr oder weniger, da kommt einer von der Kurzstrecke, den stellen sie Zeitverrat hin und schon gewinnt er drin.
Ja, aber das ist halt, ja gut.
Fand ich,
es sind ja, es sind irgendwie, es sind zwei, also sagen wir mal so, oder es ist irgendwie so ein Zusammentreffen von zwei Welten, oder? Also nach Olympia,
ja,
treffen, also nach Olympia sind diese beiden Welten, oder die verschiedenen Strecken, die man hat, eigentlich so zusammen wie nie sonst. Die verschmelzen, genau, so stark wie noch nie sonst.
Ja.
Weil danach fängt jeder wieder an, sich zu spezialisieren und so. Und,
geht das im nächsten Jahr schon los? Mit so einem Blick? Schon
ab nächstes Jahr geht es los, dass man Weltcup-Punkte sammelt, die für Olympia zählen.
Also glaubst du, dass
die Kurzstrecke nicht mehr so... Also wird ab nächstes Jahr losgehen und vielleicht noch einigermaßen gemächlich, spätestens ab 2019 ist vorbei.
Okay, ja. So. Dann voller Fokus und...
Ja.
Keine Ausflüge mehr im,
ja, absolut,
auf,
ja,
die Mittelstrecke.
Ja. Vielleicht noch von ein paar Exoten, aber
ja, nicht die Top.
Eigentlich, denke mal, wird es auch schon nächstes Jahr abnehmen, auf jeden Fall. Aber eigentlich, ja, Vereinigung der Welten irgendwie.
Best ist ja so, of both worlds.
Ja. Ja, best of both.
Ja. Aber gut, wir werden sehen. Also ich fand das schon interessant zu sehen und für mich war das neu. Aber wie du sagst, ein typisch nach-olympisches Jahr. Da vermischt es sich.
Ja. Also man kann sagen...
Das finde ich schon eine gute Überschrift für das
Triathlon-Jahr bisher. Das Beste aus allen Welten, das Beste...
Tja, naja, über die Feinformulierung. Hättest du sonst noch ein anderes Topic, wo du sagst?
Okay. Nee, das ist eigentlich, finde ich, ein gutes Topic.
Oder?
Irgendwas mit Best of Both Worlds, bla, ja, irgendwie so etwas, das Thema.
Also ist schon, ja.
Haben wir mega gut gemacht, wir haben eine mega gute Überschrift gefunden.
Ja,
wir können sie nur nicht so richtig formulieren, aber...
Es kriegt ja keiner unseren berühmt-berüchtigten Award zugeschickt in dem Fall, weil es keine Person ist. Von, ja, daher kann ruhig die Namensnennung ein bisschen schwammig sein.
Gut.
Ja, yep,
das war das, was vergangene Jahr.
Ja.
Aber das nächste Jahr.
Oh oh.
Ich kann ja nur mal die Situation eines ganz normalen Mitarbeiters in der DTU-Geschäftsstelle schildern, wie es wahrscheinlich jetzt in der letzten Woche war.
Okay.
Der wird nichts ahnen zum Briefkasten gegangen sein.
Okay.
Da wird ein Brief drin gewesen sein. Mhm. Der hat da natürlich ganz entspannt mit seiner Kaffeetasse in der Hand geöffnet.
Ja. Und was hat er da drin gefunden, Gregor?
Er wird da gefunden haben, einen Elite-Passantrag.
Mein Elite-Passantrag, den habe ich ja schon vorher abgeschickt, ne?
Ja. Aber meinen auch. Ich habe meinen nachgeschickt.
Was? Gregor Buchholz stellt einen Elite-Passantrag.
Ja, du hast mich echt auf die böse Seite der Macht, hast du mich rübergezogen.
mit meinen klitzekleinen Manipulationssticheleiversuchen über Wochen und Monate grabe ich an Gregor und ziehe ihn langsam auf die Longo-Seite rüber. Und es scheint
geklappt zu haben. Also das muss man ja wirklich sagen oder das muss man wirklich festhalten, dass du ja so ein bisschen gerade auch den gemeinsamen Einheiten, die wir schon zusammen trainiert haben, so ein bisschen so den Spaß natürlich generell am Sport irgendwie so wiedergegeben hast. Dafür auf jeden Fall diesen Award bekommst du von mir.
Hey, vielen herzlichen Dank. Das gibt einen Faust rüber. Einmal eine Faust über den am Mikrofon vorbei. Okay.
Und ja. Und ich habe dann auch schon wieder so ein bisschen so Lust verspürt, ach naja, so mal so wieder am Start stehen und so ein bisschen was machen. Ja, ist so ein bisschen gewachsen. Vielleicht auch, wenn man so ein bisschen so das an Hawaii nochmal sieht und sich mal so reinfindet und so und denkt so, ach naja, du musst ja jetzt nicht nur Abstinenz und so und so ein bisschen was. Warum nicht? Mhm. So, das war mein Gedankengang.
Bisher und wunderbar bisher, nachzuvollziehen.
Ja, und eigentlich möchte ich es noch alles ein bisschen so auf... Naja, ich möchte ja nicht so komplett ausrasten. Für mich ist meine Profikarriere vorbei.
Ja.
So. Und eigentlich habe ich auch gedacht so, ich... mache einfach auch mal eine Langdistanz, um auch mal zu schnuppern, wie das so ist und melde mich als Age Cooper.
Entschuldigung, wenn ihr jetzt komplett lacht, ich muss immer noch lachen, wenn ich das jetzt höre, aber okay.
Mhm. Was ich total rechtfertig fand, ja. Weil ich mich auch eigentlich überhaupt nicht mal als Profi sehe und denke so, alles klar, ist vorbei und ich möchte auch jetzt eigentlich relativ entspannt, natürlich möchte ich trainieren und irgendwo natürlich auch mir irgendwo mal im Training wehtun und machen und ja. So ein paar Sessions durchziehen. Aber wo dachte so, okay, bam, machst du irgendwie Age Group Start irgendwo.
Ja.
Ja, und da hast du mich ja dann so ein bisschen, also ungläubig angeguckt.
Ja.
Und es hat, glaube ich, in eine zweistündige Diskussion gemündet.
Zum Glück gab es Pizza dabei.
Es gab zum Glück Pizza.
Das wäre sehr zehrend. Oder
und ich weiß nicht so richtig, warum. Auf jeden Fall, seitdem habe ich jetzt den Elite-Pass-Antrag beantragt und werde mir eine Profilizenz ziehen.
Okay.
Und wie soll ich sagen, fühle mich ein bisschen schmutzig dabei.
Du hast am...
Weißt du, ich habe immer diese C-Profis so am Rande, habe ich immer so ein bisschen misstrauisch beäugt und jetzt bin ich selber einer.
Ja, aber du hast das entscheidende Wort schon gerade im Mund gehabt. Du hast eine Profilizenz beantragt. Du hast keinen Profi-Status, du hast eine Profilizenz.
Ist das ein Unterschied?
Ja, wenn mich jemand fragt, sage ich auch mal, liebe Leute, ich habe eine Profilizenz. Das heißt, ich bin kein Berufssportler. Ein Profi ist laut Definition ein Berufssportler. Das heißt, er verdient sein täglich Brot mit dem Triathlon oder mit dem, was auch immer Sport er betreibt. Und so war das bei dir ja auch. Jetzt kommt hinzu, dass man auf der Langdistanz kein Kadersystem
hat. Das ist ja generell ein anerkanntes Problem, dass es ja Unmengen an Profis gibt.
Sicherlich zu viele.
Gerade weil es ja so einfach ist. Du schickst einfach einen Brief hin und dann tschuk.
Ungefähr. Ja. Aber natürlich.
Abgekürzt.
Ja, aber ich gebe dir auch im Grunde recht und deshalb, und ich bin ein großer Verfechter davon, wenn es eine Einteilung gäbe. Und, aber wo willst du denn starten? Ein anderes Beispiel, ne? Also der Gregor und ich trainieren ja jetzt so seit einem mehr oder weniger Jahr so ein bisschen zusammen, dass du viel schneller schwimmen kannst, das wissen wir beide, und dass du natürlich auch nach wie vor in deiner Pause auch immer viel schneller läufst als ich, das ist, glaube ich, auch nach wie vor klar. Und naja, und Radfahren, das klappt auch ganz gut und das wird auch noch besser so. Und dann finishst du, ich finische in meine Bestzeit 8 Stunden 19. Habe ich da in einem Amateurfeld was verloren? Naja, ich würde es mit deutlichem Vorsprung gewinnen. Jetzt bist vermutlich du auf der langen Strecke. Oder naja, zumindest die Zeichen sprechen dafür, dass du stark bist.
Du machst mir voll Druck, ne?
Ja, ich weiß, das will ich auf keinen Fall öffentlich machen. Aber es wäre ja verrückt zu sagen, jemand, der aktuell noch so im Saft steht, wenn du 10 Jahre draußen gewesen wärst, würde ich sagen, hey Gregor, komm mal langsam wieder rein. Aber wenn du mir nach einem Sub 3-Minuten-Kilometer auf die Schulter klopfst und sagst, hey cool, hast du ganz gut gemacht, und ich hechelnd an der Seite stehe, besten Form, naja, dann hast du halt leistungstechnisch in einem Amateurfeld auch nichts verloren. Das muss man auch sagen. Und wie gesagt, ich finde auch, es müsste eine bessere Einteilung geben. Es müsste aus meiner Sicht eine Weltrangliste geben, wo die Ersten, wo jeder gleich, egal ob 50, ob 20 Jahre alt, jeder kriegt Punkte für jedes Rennen, was er macht. Gesamtwertung, ne? Altersklassen, ja, und so weiter, jeder kriegt Punkte. Und die 50 Besten oder 30 Besten oder 100 Besten, wie viel auch immer, die müssen die Profilizenz nehmen und die bekommen sie. Das wär doch fair. Und so natürlich, ich bin gezwungen, mit Profilizenz zu starten, und du, der eigentlich so just for fun rein will, der ist mega gezwungen, mit der Profilizenz zu starten, weil alle würden lachen und sagen, der Buchholz, der will einfach mal nach Hawaii, und dann nimmt er sich eine Age-Group-Lizenz und
gewinnt mit 15 Minuten.
Ja. Genau,
ja, das geht nicht. Das ist wirklich so ein bisschen so ein Thema, mit dem ich nicht gerechnet habe,
ja,
wo ich aber schon so ein paar Reaktionen bekommen habe, wo ich dachte, wow.
Ja.
Naja, nichtsdestotrotz möchte ich ja den Aufwand trotzdem relativ überschaubar halten, weil einfach Arbeit und Studium einfach noch, also ist Priorität Nummer 1. So, und ich hoffe, naja gut, also 15 Stunden die Woche möchte ich auf jeden Fall durchziehen, was oben drauf geht. Es ist halt so.
Das eine oder andere Trainingslager vielleicht. Und
ist halt extra. Das heißt, ich habe halt eigentlich nicht so viel Zeit dafür. Das heißt, ich brauche eigentlich eine gute Planung, gute Unterstützung. Und ja, ich habe da einen ganz guten Partner gefunden. Nennt sich die Trivolution Action Crew. Hast du schon von der gehört?
Echt? Nee, also es ist gar keine Ahnung. Wir freuen uns natürlich, prominente Unterstützung zu bekommen. Und den Gregor auf seinem, wie nennen wir es denn jetzt, semi-professionellen Langdistanzdebüt so ein bisschen vorzubereiten oder zu begleiten.
Rookie hier.
Rookie, ja, du bist sozusagen ein Rookie im Langdistanzbereich. Und das ist ja interessant, es ist auch mal interessant draußen zu sehen. Jemand, der aus der absoluten Weltspitze, muss man einfach sagen, von der Kurzstrecke kommt.
Erweiterte Kurzstrecken-Weltspitze.
Absolut ist ein bisschen, ne? Ja, na gut, naja, aber wie viele Deutsche hatten eine Podiumsplatzierung der WTS? Frodo Petzold, Steffen Justus und Gregor, ja, Buchholz. Und das muss man einfach so sehen. Und mit wenig oder mit einer kurzen Auszeit jetzt auf die Langstrecke geht und sagt, ich gehe nicht all in, sondern ich gehe mit einem, nennen wir es mal, ambitionierten Age-Group-Trainingsaufwand da rein. Ist doch spannend zu sehen, was am Ende bei rauskommt.
Aber es ist hart, ne? Es ist vom Kopf echt hart.
Natürlich, für dich ist es komplett neu.
Also es ist echt so, jetzt wo ich habe so angefangen und habe dann, auch gerade in dem Moment, wo ich dann gesagt habe, so, okay, ich schicke den Brief ab, habe ich mir gedacht, so, weil dann ist so wieder dieses noch so dieses alte Gefühl da, ja, wenn du denkst so, morgen mega voller Tag und eigentlich sitze ich ja den ganzen Tag in der Uni, eigentlich noch da, ich schaffe höchstens eine Einheit, also ich schaffe eigentlich generell so unter der Woche meistens eigentlich eine Einheit.
Ja.
Das meiste wird sich einfach am Wochenende abspielen.
Ja.
Ist einfach so. Aber noch so dieses, es ist noch so, oder letzte Woche, ne, ich hatte eigentlich Schwimmen auf dem Programm drauf am Donnerstag. Ich, wie gesagt, stand eigentlich den ganzen Tag im Labor, dann kam ich nach Hause und eigentlich hätte ich zum Schwimmtraining gehen sollen.
Ja.
Kam nach Hause, hatte überhaupt keinen Bock.
Ja.
Habe überhaupt keinen Bock gehabt und bin laufen gegangen. Das muss ich jetzt einfach mal so beichten.
Na klasse. Da habe ich jemanden.
So, weißt du? Ja. Und dann ist wieder so, das sind so Sachen, das hätte ich nie gemacht. Das ist ja halt so. Und einerseits denke ich so, hey, cool so, aber andererseits kommt dann so direkt so unterbewusst, das Unterbewusstsein. Ich weiß, du bist ja Hobbypsychologe. denkst du so, schlechtes Gewissen.
Ja, und das ist für dich ein spannender Prozess, an dem du auch selber als Mensch wächst. Weil das ist wie eine andere, ich sage immer, man zieht einen anderen, in der Hobbypsychologie sagt man, man zieht eine andere Mütze auf. Du hast früher die Mütze, Weltspitze, ein Goal und alles hinterher. Jetzt hast du die Mütze Student, du hast die Mütze Ehemann und du hast die Mütze Hobby-Triathlet, unabhängig davon, wie gut du jetzt bist. Und es ist ja schön, wir haben ja heute Feiertag und der Gregor und ich waren heute Morgen schwimmen. Und dann habe ich nachher gesagt, Gregor, jetzt noch ein bisschen Bike, weil um 4 waren wir zum Run verabredet. Und da hast du gesagt, nee, du machst Schreibtischarbeit und ein bisschen dies und das. Und das ist doch genau der gesunde, richtige Weg. Weil es halt heute einfach dann mehr nicht gepasst hat, weil sonst wäre es ein voller Triathlon-Tag.
Sag ich mir jetzt.
Sagst
aber
du?
Spätestens, wenn ich dann bei meiner Langdistanz mega auf den Sack bekomme.
Ja,
das wäre mir auch. Dann werde ich zurückdenken und denken, oh Gott, hätte ich mich da mal an den Feiertag.
Ja, nein, aber genau das. Deshalb, wir werden das mit einem moderaten Aufwand, glaube ich, gut hinkriegen. Und dann werden wir in gewissen Spitzenwochen, Trainingslager und so weiter ein paar gezielte Spitzen setzen. Und dann wird es spannend, was damit am Ende rauskommt. Und das wird für dich auch auf jeden Fall eine neue Erfahrung. Der ganze Weg dahin und der ganze Weg mal ist, sagen wir mal, in einem, ich sag jetzt mal, gesunden Verhältnis ablaufen zu lassen. Und ich glaube, dass du als Person daran wachsen wirst. Und wir können ja immer noch sehen, wie die ersten Rennen so laufen. Und wenn du sagst, ey, geil, das war voll super die Mitteldistanz, jetzt gehe ich nochmal 8 Wochen all in bis zur Langdistanz. Da ist auch noch viel zu holen. Also es gibt immer noch viele Möglichkeiten.
Auf jeden Fall wird es ein spannender Weg.
Gregor Buchholz im Longo-Bereich mit einer Pro-Lizenz, Ladies and Gentlemen.
Mann, wer hätte das gedacht, ne?
Wer hätte das? Ich weiß noch, als ich Gregor kennengelernt habe, das ist ja noch nicht so lange her, jetzt so ein bisschen über ein Jahr. Ich sage, Langdistanz-Triathlon. Niemals.
Ich aus meiner Überheblichkeit.
Ja, genau. Ja gut, da habe ich noch gedacht, naja, das sagt er nur, weil er kein Rad fahren kann, weil er nur 40 fährt. Aber ich habe mich längst eines Besseren, das war auch natürlich aus dem Spaß gesagt, aber ich habe mich längst eines Besseren belehren lassen. Mir wird Angst und Bange bei den starken Kurzstrecklern. Und während Gregor bei Swift verfolgt, sieht schon, dass er da auch sehr aktiv ist.
Absolut. Ja. Aber das können wir ja in der nächsten Episode so ein bisschen thematisieren. Ja. Weil unser Plan war das ja so ein bisschen, was heißt so ein bisschen, ne? Unser Plan war, dass wir vielleicht versuchen, diesen Podcast etwas regelmäßiger laufen zu lassen.
Jawohl.
Am besten so in einem 2-wöchentlichen Abstand, dass da einfach so ein bisschen mehr Planbarkeit drin ist. Mhm. Und letztendlich, die Wettkämpfe neigen sich dem Ende zu. Ne? So an Analysen werden uns ein bisschen die Themen ausgeben. Aber wir werden einfach mal so ein bisschen, ja, über unsere Vorbereitung, wie wir es denn so angehen, wie wir den Winter angehen wollen, unser Training. Das etwas thematisieren. Und wenn ihr dazu Fragen habt,
schickt sie uns
über alle Kanäle, die irgendwie auf Facebook, Twitter,
whatever. Ich würde mich über Morsecodes freuen. Fragen in Form von Morsecodes, aber sonst geht auch eine E-Mail.
Und ja, wie gesagt, dann werden wir eigentlich mal so unter anderem Swift, weil ich bin jetzt mega der Swift-Fan geworden. Ja,
da klärt der Gregor mir ständig neue Sachen, aber Swift ist eins der großen neuen Dinge.
Ja, das wird mich retten über den Winter.
Gregors Form
retten. Ich gehe als Gregor Buchholz rein und komme aus dem Winter raus als Greg Sanders.
Ja, wir werden sehen, aber ich glaube, es wird spannend und wir werden einfach mal das Langdistanztraining im Winter so ein bisschen vorstellen und sagen, was wir so machen und warum wir was machen und wer da Fragen hat, wir machen da nochmal einen Aufruf bei Facebook, könnt ihr uns gerne stellen und Greg Sanders Buchholz wird dann auch so ein bisschen davon berichten, wie die letzten Wochen gelaufen sind.
Bis dahin haben wir auch ein paar Erfahrungen gesammelt. Ne? Bisher habe ich ja deinen Plan eigentlich immer so ziemlich über den Haufen geworfen.
Ja, das sind die Athleten, die man am liebsten hat. Naja, aber es ist auch schön für dich zu sehen, wie du mit einer, ich nenne es mal, teilstrukturierten Planung klarkommst, wenn man auch einfach mal dann Sachen dazwischen schiebt. Und ich glaube, du hast das schon in richtiges Verhältnis gesetzt, dass es im Moment mehrere Prioritäten gibt oder mehrere Sachen und nicht nur eine Priorität und aktuell heißt die eben nicht Olympia. Und du bist jetzt ein semi-professioneller Longo-Triathlet.
Mann, ich bin ja noch nicht, ich muss den erst noch verdienen. Ne? Ich kann jetzt noch nicht.
Vielleicht lehnt die DTU auch ab, den
die passt. Nee, hat sie schon.
Kohle schon abgebucht. Okay, dann ist das wohl durch. Das wird auf jeden Fall spannend zu sehen und du hast jetzt eine Profilizenz. Aus meiner Sicht. Du bist kein Berufssportler mehr, sondern du hast eine Profilizenz.
Okay.
Und ich finde das, so schaffe ich zumindest für mich die Einteilung, weil klar, ich bin selbstständig und kann mir das ganz so gut einteilen, aber ich muss auch arbeiten für Brötchen und Co. Und das müssen viele, die eben auch, und ich kriege das gut mit, die eben auch eine Profilizenz haben. Und das sind einfach wirklich viele, die einen ganz normalen Job haben. Eine Athletin von mir hat eine Profilizenz, ist Volltime-Ärztin mit Nachtschicht und Co. und misst sich auch mit den Flora Duffys und Co. Klar, sie ist auf einem anderen Level, aber wird in dieser
Kategorie geführt. Macht sie nicht, weil Flora Duffy ist
ja
noch gar nicht 70 Grad
gestartet. Ja, dann hat mit der Daniela Rüger, die hat ja nur Platz 2 bekommen bei unserem Ranking, weil Flora Duffy ja die neue Superstar-Königin ist. Nein, aber das System ist auf jeden Fall nicht, mich stört es auch so ein bisschen mit der Profilizenz.
Ja, vielleicht muss man es so sehen, ne? So wie, ich finde es immer ganz gut, wie die Hanna-Twins das sagen. Die sagen, sie sind Sporn und Unternehmerinnen.
Oh, okay.
Sagen sie so, weil sie natürlich auch wissen, dass, wenn es jetzt um die absolute Weltspitze geht, dann sind da einfach mal noch 100 Afrikanerinnen davor.
Ja, das stimmt.
Und nichtsdestotrotz kann man ja nicht verdienen, sie mit dem Sport ihr Geld. So, und das machen sie ja auch nicht zuletzt durch gutes Marketing.
Das gebe ich dir.
Sie haben natürlich also auch ein gutes Marathonniveau, ne? Das will gar keiner bestreiten und so. Ja. Für deutsche Verhältnisse reicht das aus.
Ja.
Für die Weltspitze international reicht das nicht aus.
Ja.
Und ich bin, das haben sie ja gesagt, sie bezeichnen sich als Sportunternehmerinnen.
Mhm. Ja, aber schön.
Ne, also sie verdienen ihr Geld jetzt nicht halt über Preisgeld und allein darüber, dass sie halt alle auf der Strecke zersägen, sondern halt dadurch, dass sie halt im Sport auch recht gut sind und irgendwie für viele eine Inspiration und sich da sehr gut engagieren und sehr gut vermarkten.
Und ist das nicht genauso viel wert, wenn sie Leute inspirieren und so weiter? Die Top-Leistungen sind toll, und ja, aber ich finde sowas auch wichtig.
Nee, ich nicht.
Sagt Hobby-Triathlet Gregor Buchholz, der eigentlich eine Age-Group-Start haben wollte. Aber gut. Dazu im nächsten Podcast mehr.
Genau. Da verbleiben wir dabei. Macht's gut. Matthias, vielen Dank.
Ja, ich danke. Gregor, wie immer, erfrischend. Und Justus Nieschlag, nächstes Jahr ist der Award.
Nächstes Jahr aber versprochen.
Jawohl.
Kann machen, was er will.
Alright.
Okay.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.